Willkommen zum zweiten Corona-Lockdown-Gottesdienst in diesem Jahr. Ich eröffne den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörer, vor dem Gottesdienst oder wenn wir uns zu Gott versammeln, dann sagt uns Gottes Wort sehr klar, dass wir uns reinigen sollen. Zur Reinigung dienen die 10 Gebote. Und ich lese sie und kommentiere sie dann und ich bete dann. Das erste Gebot in der Kurzform: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gut, Erlöser ist vollauf ausreichend, da brauchen wir nicht mehr. Wer ist dieser Erlöser? Vom Alten Testament angekündigt, im Neuen Testament bestätigt, es ist der Herr Jesus Christus. Zweites Gebot: Du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Wir sind uns nicht fähig, ein Bild von Gott zu machen, dazu reicht unser Verstand nicht aus und außerdem sind wir als gefallene Schöpfung befangen. So muss Gott sein Bild machen und er tut es. Im Herrn Jesus Christus, sagt uns der Kolosserbrief. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ihm sollen wir gehorchen, ihm sollen wir folgen, ihn sollen wir ehren. Drittes Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gottes Name wird im Neuen Testament nicht ausgesprochen. Er ist zum Teil ausgesprochen, und zwar im Halleluja, lobet den Herrn, und im Namen Jesus kommt er vor. Der alttestamentliche Name ist Jahwe und er soll nicht zu Nichtigem oder zu Unnützem verächtlich ausgesprochen werden. Das gebührt uns nicht. Er soll ausgesprochen werden, wenn man in Not ist und wenn man ihn ehren will. Viertes Gebot: Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Der siebte Tag ist seit Christi Auferstehung der Sonntag. An diesem Tag ist der Auferstandene in die Versammlung der Seinen gekommen, am nächsten Sonntag gleich wieder und an Pfingsten durch den Heiligen Geist. Die ersten Christen haben Gottesdienst gefeiert am Sonntag zu seiner Ehre. Und dieses Gebot, den Tag heiligen, das heißt Gottesdienst feiern, sich versammeln um den Herrn. Das ist im Alten Testament so aufgesagt, in 3. Mose 23, das ist auch in Hebräer 10, 25 so gesagt und ist jetzt durch den Corona-Lockdown eingeschränkt, jedenfalls die Gemeinschaft. Aber es gehört zur Ehre des Herrn, sich zu ihm zu versammeln, auf ihn zu hören, ihm zu antworten durch Lied und Gebet. Und das ist in diesem Gebot hier geboten und es tut uns gut. Fünftes Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Das ist für die Kinder gedacht. Sie sollen ihre Eltern, auch die Mutter, ehren. Denn Gott hat sie gegeben als Eltern. Und auch wenn die Eltern ihre Pflicht zur Erziehung und zur Fürsorge nicht recht nachkommen und auch ihre Pflicht, dass sie die Kinder zu Gott hinweisen, hinführen durch ihr Gebet, durch ihr Vorbild, durch ihre Fürsorge. Auch dann ist dieses Gebot den Kindern geboten. Solange sie im Haus sind, sind sie abhängig von den Eltern und sie sollen ihnen gehorchen. Wenn sie außer Haus sind und erwachsen, dann sollen sie den Kontakt nicht abbrechen, sie sollen weiterhin in Kontakt sein, sie müssen nicht mehr gehorchen. Und das ist gesagt im Namen Gottes. Das sechste Gebot ist kurz und bündig, du sollst nicht töten, wörtlich, du sollst nicht morden. Und hier ist das pure Gegenteil geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist von Gott, von den Erlösten gefragt. Und dazu hat er sie auch erlöst. Und zum siebten, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, dazu hat er sie auch erlöst, dass sie eben das nicht tun. Und er selbst ist laut Malachi 2 auch der Trauzeuge. Und laut dem Neuen Testament ist der Herr Jesus Christus selbst der Helfer, der Herr in der Ehe. Und er tut gut. Das achte Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Das Gegenteil ist dann für sich geboten, du sollst helfen. Du sollst nicht bestehlen deinen Nächsten, auch nicht den Staat und auch nicht deine Kirche, das heißt Gott, in der du erlöst bist und an der du teilhast. Du sollst Recht geben und Recht tun. Das neunte Gebot ist, du sollst nicht lügen oder wörtlich, du sollst kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten sagen. Und gemeint ist genau das, dass wir Recht reden und nicht Falsches sagen. Und wenn es doch passiert, und das passiert sehr oft, dass wir eine falsche Meinung haben und sie auch äußern, dann haben wir um Vergebung zu bitten. Und zwar bei denen, über die wir etwas Falsches gesagt haben, genauso wie bei Gott, denn wir haben sein Geschöpf oder sein Kind in Misskredit gebracht. Wir haben beide um Vergebung zu bitten. Zehntes Gebot ist, du sollst nicht begehren nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Und das ist die Gier, die in uns steckt. Wir haben Mängel in unserem Leben und wir versuchen, diese Mängel auszufüllen und zum Teil auch die Gier treibt uns dazu, zu Unrecht, und zwar gegen Gottes Gebot und gegen Gottes Zusage, dass er der Erlöser ist und als Erlöser für die Seinen sorgt in allem, was sie brauchen. Auch wenn sie warten müssen, er tut gut als der Erlöser. So, das sind die 10 Gebote und sie zeigen uns, dass wir Reinigung nötig haben, dass wir Sünden haben und das tun die Gebote immer. Sie zeigen beinhart, wie weit wir daneben sind, wie weit wir nicht erlöst sind. Römer 3,20, sie sagt, sie zeigen unsere Sünde. Aber dann, und das ist gut, sind diese Gebote auch ein Pädagoge zu Jesus Christus hin. Das ist Galater 3,24. Sie treiben uns dringend zum Herrn Jesus, denn er hat diese Gebote in allem für uns erfüllt. Er hat sie nicht nur für sich selbst erfüllt, er hat sie nicht nur für Gott erfüllt, er hat sie auch für seine Erlösten erfüllt. Und damit ist es bei Gott gut. Ein drittes. Ja, natürlich, diese Gebote sollen wir halten, mit aller Kraft, denn so folgen wir dem Herrn Jesus, so folgen wir ihm nach und sind seine neue Schöpfung, die er geschaffen hat, Epheser 2,10, und bei der er immer noch am Schaffen ist. Ein viertes, wir bekennen unsere Sünden. Und das wollen wir jetzt tun und dieses Bekennen heißt wörtlich übereinstimmen mit Gott Und wenn wir die Sünden bekennen, dann sagen wir auch, ja, du hast recht und wir sind im Unrecht und ich will das nicht mehr tun. Wir stimmen überein mit ihm und das ist ein großes Lob für ihn. So ehren wir ihn. Wir werden still zum Bekenntnis. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gegeben und ich danke dir dafür. Du hast ihn gegeben und er hat alles getan, was wir nicht tun und auch nicht schaffen. Er war gut in jeder Beziehung, sehr gut. Und das nicht für sich selbst, nicht nur für dich allein, Vater im Himmel, sondern für uns. Bitte entlaste uns von unserer Sünde, entlaste unser Gewissen, reinige uns, mach uns rein, gib uns den Willen und auch die Kraft, dich zu ehren, dir zu folgen. Schaff an uns, dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Ich komme zur Predigt und die ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 12 bis 26. Der Titel ist 10 Tage Quarantäne. Zuvor sagt der Herr Jesus, und ich lese das, Apostelgeschichte 1, 8 bis 9. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Als er aber dies gesagt hatte, wurde er von vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Liebe Hörgemeinde, 50 Tage von Ostern, der Auferstehung des Herrn Jesus Christus bis Pfingsten, an dem er den Heiligen Geist sandte. 40 Tage lang erschien er seinen Jüngern und sprach über Gottes Reich. Dann fuhr er vom Ölberg in den Himmel auf. Die Jünger starren ihm nach und zwei Engel sagen ihnen, dass sie nach Jerusalem zurückkehren sollen und dass er in derselben Weise wiederkommen wird, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Sie sagen nicht, dass diese Jünger ihn wiederkommen sehen werden. Sie sagen, dass er in derselben Weise, nämlich sichtbar, vom Himmel zurückkehren wird. Und da kehren die Jünger nach Jerusalem zurück, gehen ins Obergemach, wo er auch das Passa mit ihnen gefeiert hat und dabei das Abendmahl eingesetzt hat. Und die Frage ist, wo war das? Die Essener, die eine Sekte waren, also nicht schlimmere Sekte als sonst, die einzelnen Abteilungen der jüdischen Kirche, denn Sekte ist an für sich, kommt vom Wort Sektor und bezeichnet einen Ausschnitt. Also die hatten einen abgetrennten Bereich mit eigenem Tor in der Stadtmauer. Pixner und Riesner haben das nachgewiesen. Heute ist das in der Dormitio-Basilika auf dem Zionsberg zu besichtigen. Da war der Abendmahlsaal und da konnten sie damals unbehelligt ein- und ausgehen und auch sein. Denn sie waren immer noch in Angst. Und die jüdische Kirche war hinter ihnen her. Aber da konnten sie eben unbemerkt in der Nacht in die Stadt und wieder raus. Himmelfahrt bis Pfingsten sind 10 Tage. Und 10 Tage sind sie da in Quarantäne, abgeschieden von der Bevölkerung. Sie sind nicht wegen der Ansteckungsgefahr in Quarantäne, sondern aus Angst vor denen, die ihren Herrn umgebracht haben. Und sie sind auch nicht alleine abgeschieden, isoliert, sondern als erster christlicher Haushalt sind sie versammelt, ca. 120 Personen. Und sie blasen auch nicht Trübsal, sondern füllen ihre 10 Tage Abgeschiedenheit aus. Erstens, sie beten, zweitens, sie organisieren und losen. Das sind die 2 Punkte. Sie beten. Vers 14 sagt, sie alle blieben beständig und einmütig im Gebet und in Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Eine große Gebetsgemeinschaft. Und sie beten mit den Frauen zusammen, von denen eine namentlich genannt wird, Maria, die Mutter Jesu. Es ist das letzte Mal, dass sie im Neuen Testament erwähnt wird. Den Kult um sie, der sie später zur Gottesmutter, Himmelskönigin und Miterlöserin erhoben hat, den haben die Apostel nicht gepflegt. Jesu Halbbrüder, deren Vater Josef war, sind auch dabei. Sie glauben erst jetzt, dass er der Christus, Gottes Sohn, ihr Herr und ihr Sündenerlöser ist. Erst jetzt. Und im Unterschied zu Maria werden sie im 1. Korinther und im Galaterbrief erwähnt. Und seine Brüder Jakobus und Judas, ihre Briefe stehen auch im Neuen Testament. Jetzt alle zusammen bleiben beständig und einmütig im Gebet. Auffallend. Sie beten beständig, wie ihr Herr es ihnen auch in Lukas 18,1 gesagt hat. Auch Epheser 6,18, die geistliche Waffenrüstung, in der man den Angriffen des Satans widerstehen kann, befiehlt, betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Beständigkeit im Gebet ist auch in 1. Thessalonicher 5,17 gefragt. Betet ohne Unterlass. Also dieses beständig Beten, das habe ich versucht, als ich jung war und beim Arbeiten in der Alutech. Ich habe da ständig gebetet, oder ist zumindest versucht. Nicht wegen dem Vorarbeiter, der Papst hieß, sondern weil der Herr Jesus eben das befiehlt. Ich hatte eine riesen Alufensterfassade zu bestücken und musste dazu auch die entsprechenden Löcher bohren. Und ich bohrte und betete für alle Heiligen und Unheiligen und bohrte Löcher falsch. Ein Riesenschaden. Ich war am Boden und der Papst ist in die Luft gegangen. Was heißt beständig oder ohne Unterlass beten? Das hat mir erst unser Dozent für Griechisch beigebracht. Es ist iterativ, nicht durativ gemeint, also Punkt für Punkt und nicht andauernde Linie, ich bete und ohne Unterlass und höre nicht mehr auf und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist Punkt für Punkt gemeint. Der Prophet Daniel war Fürst in persischen Diensten und er hat 3-mal am Tag gebetet. Er hat nicht während der Arbeit gebetet. 3-mal am Tag öffentlich sichtbar. Die Didache, die erste christliche Gemeindeordnung aus dem 1. Jahrhundert, sagt in Kapitel 8, 3-mal am Tag betet das Vaterunser. Und 3-mal am Tag ist beständig, ist ohne Unterlass, ist Punkt für Punkt beten. Am Morgen für seine Gnade danken, seine Lieben und die Arbeit ihm anbefehlen, mittags für das Essen danken, am Abend für die Bewahrung und Vergebung der Sünden danken und Sorgen wie Unerledigtes ihm anbefehlen. Und wenn etwas Besonderes ansteht, dann extra für das beten. Wie hier in diesem Kapitel und in Kapitel 4 und 6 und 13, dann halt extra Das ist beständig. Das Zweite, was auffällt, sie sind einmütig im Gebet. Sehr wichtig. Sie sind Christi Leib, seine Jünger, seine Gemeinde. Sie bestätigen ihre Einheit im Beten durch ihr Amen. Amen ist in unseren Bibeln oft als wahrlich übersetzt. Etwa wenn der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, da steht Amen, Amen. Ich sage euch, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Johannes 16, 23. Mit dem Amen stellen wir uns hinter das Gebet der anderen und bekräftigen es als unsere, als unseres. Wir beten einmütig von Christus geeint und er, wichtig, betet mit. Wir sind eins und einmütig. Gut, ich muss gestehen, dass wenn jemand Topfen betet, dass ich das nicht durch meinen Amen bekräftige, obwohl ich Topfentorte liebe. Und jetzt eine kleine Erklärung. Quark heißt bei uns Xiebergern halt Topfen und manchmal auch Blödsinn. Es kommt bei besten Christen vor, dass sie nicht recht beten. Der Apostel schreibt in Römer 8, Vers 26 und 27, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Heilige Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Also selbst die Apostel wussten nicht, wie und was beten, oder nicht immer. Aber Gott schaut aufs Herz und der Heilige Geist bringt es in die rechte Form, das Gebet. Das ist gut, nicht? Und nicht beten ist schlechter als falsch beten, denn es zeigt, dass wir ein Herzensproblem haben, das behoben gehört. Sie sind alle einmütig zusammen und beten beständig. Wofür beten Sie denn da? Ja, Sie danken für die Auferstehung Ihres Herrn. Sie beten für Gottes Reich, über das er beständig, andauernd gesprochen hat und für das Sie nebenbei auch im Vater unser beten und das mit dem Heiligen Geist kommen wird, den er versprochen hat. Also sie beten nicht nur, sie tun noch mehr. Zweiter Punkt, sie organisieren. Ich lese die Verse 15 bis 26. In diesen Tagen waren etwa 120 Personen beisammen. Und da stand Petrus unter den Jüngern auf und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch David über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Der war bei Nacker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und stürzte vorüber, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama, das heißt Blutacker, genannt wurde. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand darin wohnen und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die ganze Zeit mit uns gegangen sind, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zum Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten, Herr, du Kenner aller Herzen, zeig an, wen du von den beiden erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Ja, da haben sie viel getan. Viererlei zu diesem Organisieren und Losen. Erstens, Judas Iskariot hat sich laut Matthäus erhängt, wie Achitophel, der Freund Davids, der ihn auch verraten hat und über den David auch in den Psalmen klagt. Dass Judas zerrissen wurde, schreibt Matthäus nicht. Judas hat 30 Silberlinge für den Verrat, einen 3-Monatslohn eines Arbeiters oder auch den Kaufpreis für einen männlichen Sklaven, den Hohepriestern wieder vor die Füße geworfen. Er wollte es nicht. Und die haben dann den Acker gekauft und ihn dort begraben. Judas hat sich nach seinem Verrat umgebracht, statt um Vergebung zu suchen. Statt Vergebung zu suchen. Er war durch sein ständiges Stehlen und Nichthören verstockt worden. Und er konnte dann nicht mehr zurück. Er kannte die Psalmen, die vor dem Verrat warnen. Der Herr Jesus hat ihn gewarnt, aber es war zu spät für ihn. Er war verstockt. Petrus zitiert dann die Voraussagen über ihn aus Psalm 69 und Psalm 109. Alle sind von David. Und alle damals kannten diese Psalmen auswendig, dass sie ja ihr Gebets- und Liederbuch waren. Alle sahen dann auch, wie sich das bei Judas erfüllt hat. Und naja, nur Judas hat das nicht gesehen oder wollte es nicht sehen. Der dritte Punkt hier beachtlich, dass sie an Judas Stelle einen 12. Apostel bestimmen oder ihn von Gott durchs Los bestimmen lassen mussten, das ist nicht so sicher. Mussten sie das tun? Hat nicht der Herr Jesus später einen Apostel erwählt? Und der größte Teil der Apostelgeschichte, ja des ganzen Neuen Testaments, betreffen ihn, seine Briefe und seine Taten. Und seine Briefe und seine Taten sind auch Briefe und Taten des Herrn. Paulus. Von Matthias hören wir nichts mehr im Neuen Testament. Und Paulus hat diese Wahl allerdings auch nie angefochten. Er hat sich selbst als unzeitigen, geringsten Apostel bezeichnet, der die Christen und damit Christus verfolgt hat. Die Voraussetzungen für einen Apostel, die Petrus nennt, nämlich den Herrn gesehen, mit ihm gegangen zu sein und seine Auferstehung erlebt haben, ja, die sind wichtig und gut für Apostel. Paulus fügt noch 2 hinzu, von ihm erwählt sein und für ihn leiden. Ja, Matthias war nicht direkt von Jesus erwählt. Halt übers Los. Paulus schon. Und für den Herrn gelitten, das haben alle Apostel. Wenn heute jemand dieses Apostelamt innehaben will, fehlen ihm die erforderlichen Voraussetzungen dafür. Er kann leiden, aber er hat ihn nicht gesehen, den Herrn, und er wurde nicht direkt von ihm berufen. Ich komme zum vierten Punkt, das Los. Also das mit dem Los, das kommt aus dem Alten Testament. Der hohe Priester hatte Urim und Thummim in seiner Brustplatte. das heißt Steine, die wörtlich Lichter und Vollkommene hießen. Sie halfen bei Entweder-oder-Entscheidungen. Und interessant an den Losen, sie sind auch das Wort für Erbe. Das Land wurde bei der Besitznahme Israels verlost. Das, was man dann so bekam, erbte man von Gott, denn es war sein Land. Nur die Leviten, zu denen auch die Priester gehörten, bekamen kein Land, denn ihr Erbe war der Herr. So, das ist mit den Losen und interessant, das mit dem Alten Testament. Aber was geht uns das an? Petrus, der hier vom Los schreibt und vom Los werfen, beginnt seinen ersten Brief mit: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das ist ein langer Satz, aber das Erbe, das sticht hervor. Er schreibt damit: Gott hat uns wiedergeboren und unser Los bzw. Erbe im Himmel ist fix, wenn Jesus Christus unser Erlöser ist und wir ihm dienen, so wie es die Priester im Alten Testament getan haben. Los bzw. Erbe ist eingedeutscht. Ein griechisches Wort, es heißt Klerus. Wir kennen den Klerus. Und was im Alten Testament gesagt wird, kein Land für die Priester und Leviten, da Gott ihr Erbe war. Und die, der Klerus, also die, die Gott als Erben haben, sie leben gemäß Gottes Anordnung vom Zehnten der Gemeinde. Ja, die Armen oder Reichen, je nachdem, wie treu Gottes Volk eben war. Was hat sich heute beim Klerus geändert? Also ich rede jetzt nicht vom Reichtum. Geändert hat sich das, was Petrus im zweiten Kapitel schreibt. Er schreibt von der allgemeinen Priesterschaft der Gläubigen, die dem Wort ihres Herrn gehorchen, die beten, das heißt ihm danken und für Nächste beten und ihn bezeugen. So sind sie Erben und erhalten ihr himmlisches Erbe, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Erst dann erben sie ganz und vollständig. Jetzt haben sie schon einen Teil des Erbes, und das ist die Gemeinde. Sie ist eine Anzahlung des himmlischen Erbes. Und da, ja, da müssen sie drin sein. Gut, was sollen wir tun, bis der Herr Jesus wiederkommt? In diesem Abschnitt ist es klar gesagt: beharrlich beten. Dreimal am Tag ist gut. Und mindestens einmal im Gottesdienst das Gebet der Geschwister durch das eigene Amen bekräftigen. So sei es. Dazu stelle ich mich. Das sollen wir tun. Und zweitens, unser Leben gemäß dem Wort des Herrn organisieren. Beides sind wir ihm schuldig. Und beides tut uns gut. Und anderen. Amen. Lasst mich beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gegeben und uns mit ihm zu Kindern, zu deinen Kindern angenommen. Ich danke dir für dein Wort, in dem du das mitteilst. Ich danke dir für dein Wort, das den Herrn Jesus zu unserem Herrn macht. Ich danke dir für deinen Geist, der ihn auch zu unserem Herrn macht und ihn verherrlicht. Und ich danke dir für dein Reich, das du gegeben hast, das du vergrößerst. und für deine Herrschaft, die du in uns Einzelnen vergrößerst, das uns zum Guten und dir zur Ehre. So bitte ich dich, dass du dein Wort kräftig werden lässt, es ausdehnst, es bestätigst und in uns das Wollen wie auch das Vollbringen schaffst zu deiner Ehre. Und bitte, bau dein Reich sichtbar und kräftig und schenkst, dass wir wieder zusammen sein können und gemeinsam auf dich hören und dich ehren. Amen. Liebe Gemeinde, am 17., so Gott will, ist wieder Gottesdienst in der Kirche. Lasst mich noch den Segen sprechen und dann einen schönen Sonntag. Der Segen ist aus 4. Mose 6, 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen. Amen.